So langsam macht mir das Ganze Angst und das wird jetzt so eine Routine. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Und wir haben es wieder geschafft, zusammenzukommen, um eine Folge für euch aufzunehmen und ein kleines bisschen über diese Kultur zu reden, über das, was wir lieben, über das, was uns alle so ein kleines bisschen antreibt und euch den Tag bringt. Emma, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen neidisch auf Base, der ja hier aus dem Urlaub zugeschaltet ist. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte auch langsam Urlaub, aber der ist so schnell nicht in Sicht. Aber ansonsten geht's mir gut.
Ja, sehr gut. Wir brauchen gleich einen Hip-Hop-Moment von dir. Da gehen wir nämlich gleich rein. Aber Base, ich muss direkt hinterher. Erstmal schön, dass du da bist. Es hört sich nicht ganz wie Urlaub an. Ne? 2857 Kilometer auf einem kleinen Roller gefühlt.
Ich sag mal, fahr mit dem Roller.
Du Lande, so erzähl mal, was machst du gerade?
Ich sag mal, ich bin mit dem Roller los. Und da haben die Leute schon gefragt, was, wie die Dinger aus der Stadt, die du da so mieten kannst und so. Ich sage, seid ihr irre oder was? Also, jetzt nicht mit einer Vespa, aber ja, quasi mit einem Motorroller. Durch Sauerland. Hamburg-Sauerland und dann Richtung Rothaargebirge. Und jetzt bin ich die Weser hoch. Zwischen Göttingen und Hannover. Letzte Nacht, morgen nach Hause.
Gibt es einen Berg, an dem das Ding kapituliert hat schon?
Nee. Ich habe kapituliert, weil ich so eine Bergaufkurve schlecht bekommen habe und fast einen Satz gemacht habe.
Oh, krass. Okay. Ja,
aber war alles gut. Die Kiste läuft. Ich habe ihr einen Namen gegeben.
Lass einfach bitte weiter über Motorräder reden. Ich finde das super. Lass bitte weiter über Motorräder reden. Das ist top. Wir machen jetzt, Leute, es gibt kein Hip-Hop heute. Heute gibt es nur Motorräder.
Den Frust, den ihr in Emmas Stimme hörte, liegt daran, weil wir uns vorher ungefähr schon eine halbe Stunde über Roller und sowas unterhalten haben, während der Technik-Safari von Base, damit der gerade mit drei Handys gleichzeitig aufzeichnet, damit ihr einigermaßen eine Qualität bekommt. Aber Emma, ja, oder?
Ganz kurz, also nicht, dass es mein Hip-Hop-Moment wäre jetzt. Ich habe vorhin ein geiles auf Graffiti fotografiert. So, ich glaube, so mit dem Auto vorbeifahren, entdeckt man sowas nicht. Nico, du weißt das ja auch. Man fährt irgendwie mit Auto durch die Gegend und
krieg mir nicht meinen Hip-Hop-Moment so weg.
Achso, Entschuldigung.
Aber erzähl mal.
Nee, das ist ja auch gar nicht mein Hip-Hop-Moment.
Ja, aber meiner.
So.
Weil genau, das, ich mach's schnell, weil es einfach ist. Weil ich nämlich wieder
in Bar, dass ich Gedanken lesen kann.
Ja, wunderbar. Ich mach's nur schnell. Ich gehe zwischendurch. Mein Hip-Hop-Moment war nämlich, ich war in Basel unterwegs. Und ich war noch nie in Basel und ich habe Termin da gehabt und in der Altstadt einen Abend verbracht und habe halt überall so Tags und kleine, so auch Fußball-Graffitis und sowas alles gesehen, hatte viel Freude daran. Und mein Hip-Hop-Moment war, dass ich an einer Stelle stand und es war so geil, Sonneneinfall und so Licht und ein bisschen die Mauer und da war so ein gutes Piece, so gut und so. Und ich stehe da und fotografiere so und dann gehen so zwei Basler, so ein Pärchen an mir vorbei, bleiben stehen und gucken so. Was fotografiert der denn da? Du hast wirklich gemerkt, Kopfschütteln weiter. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich hatte so richtig Freude an dieser Situation. War mein Hip-Hop-Moment. Zurück zu deiner Geschichte, Base.
Naja, ich habe ein cooles Piece fotografiert von Rollerstopp hingestellt an der Bundesstraße und zack, Foto gemacht. Aber das war auch nicht mein Hip-Hop-Moment. Dann soll ich direkt überleiten zu meinem Hip-Hop-Moment? Ja. Machen wir einfach mal, ne? ja, vor gut einer Woche, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ich habe eine kleine Hall of Fame, da wo ich wohne, oder ist nicht direkt meine, aber da wo ich male, ne, 20 Meter, 2 Meter hoch. Schön neues Bild gemacht, über nur so ein paar Meter. Und zwei, drei Tage später fahre ich vorbei, drei Dudes da übergemalt, so ganzes Bild voll, die ganze Wand voll. Ich so, okay, hab mich erstmal ein bisschen geärgert, direkt hin. Mal gucken, was das für Vögel sind. Und ins Gespräch gekommen, coole
gleich
Typen.
Gleich eine pamtamde Faust.
Nein, tatsächlich war einer, mit dem ich schon in einer anderen Graffiti mit Veranstaltungsdingen zusammen gemalt habe. Also so, ey, du bist doch Base, ja, ja. Ja, und ihr seid die mein Bild gerade übergemalt haben. Aber alles gut, nein, wir haben Frieden geschlossen. Aber Mein Hip-Hop-Moment war eigentlich,
das hätte ich auch sehen wollen, wie du hier jemanden verprügelst.
Nein, ich bin auch viel zu lieb dafür.
Das ja, stimmt. Eben.
Mein Hip-Hop-Moment war eigentlich, dass wir ins Gespräch gekommen sind über Spraycaps, also, ne, also die Kappen, die auf der Sprühdose sind, weil er mir erzählt hat, einer von den Sprühern, Gringo, was er für ein Bild, ein bisschen abstrakte Kram macht und dann mit so Kalligrafie-Caps. Und das war so ein Each One Teach One-Ding an dem Tag, an dem Nachmittag. Er hat mir so ein paar Sachen gezeigt, beziehungsweise darüber erzählt, welches Cap wo wie ganz geil wäre. Also noch was gelernt als alter Sack.
Ja, sehr gut, sehr gut. Dann lernen die aus. Das ist auch eine sehr große Hip-Hop-Weisheit. Emma, wie war es bei dir? Hip-Hop-Moment? Abgesehen davon, dass du jetzt viel über Roller weißt?
Das war heute auf jeden Fall mein Hip-Hop-Moment. Nee, ich habe tatsächlich zwei kleine mitgebracht. Ich habe zwei kleine Hip-Hop-Momente mitgebracht. Einmal wurde mir von meinem YouTube-Algorithmus kurz nach unserer letzten Folge, wo wir uns über so Graffiti und ist das, also Kunst versus halt Kulturbegriff, habe ich glaube, an dem Tag oder einen Tag später von meinem YouTube-Algorithmus die Folge von Hype Culture über Graffiti vorgeschlagen bekommen, wo die sich halt auch sehr, sehr viel um diese Frage gedreht hat, diese Doku. Und das fand ich irgendwie ganz lustig, weil ich mir dachte so, ah ja, Fanny, gestern noch drüber geredet, jetzt gerade genau das gleiche Thema hier. Und fand ich auch sehr gut aufbereitet. Also generell alle Hype-Culture-Folgen immer sehr empfehlenswert. Das war das eine. Und der andere Moment war, als ich mit meinen zwei Brüdern, einmal klein, einmal groß, auf dem Highfield-Festival vor anderthalb Wochen war und da mir KIZ angeschaut habe. Ich habe noch nie in meinem Leben KIZ gesehen, weil die immer zu unfassbar gottlosen Zeiten spielen. Ja, das war mein erstes Mal KIZ. Weil die spielen immer um, keine Ahnung, 1:30 Uhr nachts, wo ich mir denke, so, naja, dann gehe ich lieber schlafen, ehrlich gesagt, als mir KIZ anzugucken, no front, ja, aber diesmal wurde ich da hingezwungen. Ey, es ist nicht so ganz, ich verstehe es ein bisschen, viel davon verstehe ich auch nicht, aber ich war immer so, muss ich mir jetzt nicht angucken, ich gönne jedem seinen Spaß, aber da ich
wie
das... Wie
fanden es denn deine Brüder?
Naja, die waren halt beide Fans. Das ist ganz lustig, weil ich bin in der Mitte. Mein großer Bruder ist, oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, 34? 34?
Sag einfach älter als du.
Älter als ich. Und mein kleiner Bruder ist 18. Und so, ich finde das halt krass, weil da sieht man auch, was sehr gut funktioniert halt bei KIZ, dass es halt so generationsübergreifend funktioniert. Ne? Also das feiern sowohl, ich würde sagen, ab 16-Jährige bis halt auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich Anfang 40-Jährige. Und ich finde, das können sehr wenige Artists von sich behaupten. Das fand ich schon sehr, sehr krass, als ich da im Publikum stand, das so beobachtet habe. So und generell, ja. Also man muss schon sagen, so Lichtshow, Bühnenshow, alles war, es war schon sehr, sehr cool. Also ich war sehr dankbar, dass die mich da hingezerrt haben. Und ich war nämlich schon kurz davor wieder so, oh, okay, ist letzter Tag, wann bin ich vielleicht doch, wollt ihr wirklich so lange bleiben? Ja, Emma, wir wollen.
Also sagst du, du würdest es empfehlen, Leuten mal zu einem KIZ-Konzert zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde so, das war für mich dann auch so, okay, das jetzt einmal gesehen zu haben, ist voll gut. Ich glaube, ich würde mir jetzt kein Ticket kaufen, ehrlich gesagt. Dafür ist es nach wie vor immer noch nicht meins. Aber das einmal gesehen zu haben, war schon sehr, sehr cool und impressive. Und mein Hip-Hop-Moment, auf jeden Fall.
Ja, finde ich aber ganz gut. Damit bist du auch offiziell die Person mit den guten Konzerttipps, den Geheimtipps, die sonst noch so keiner gehabt hat. Können wir da gleich weitermachen? Hast du vielleicht noch irgendwas, was man sich angucken sollte, wenn man schnell genug ist? Und wenn dieses Format hier schnell genug ist und wenn nicht, was ihr verpasst habt da draußen?
Ich wollte gerade sagen, also wenn man sehr schnell ist, nämlich vom 28. bis 31. August, also ich weiß nicht wann genau, aber ein paar Tage hat man schon Zeit, kann man zum Beispiel in die wunderschöne Stadt hier in meinem Wahlheimatsbundesland Sachsen kommen. Und zwar genau genommen nach Chemnitz. Da ist nämlich vom 28. bis 31. August die Unlock Book Fair. Das ist eine Graffiti-Buchausstellung. Ich weiß, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Also mir hat der Name auch was gesagt, aber ich persönlich, ich war jetzt noch nie da, finde es irgendwie total wild, dass es wirklich anscheinend so viele Bücher gibt, dass man das 4 Tage lang da ausstellen kann oder 3 Tage. Fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Und man muss auch sagen, das Ganze findet so im Rahmen von diesem Kulturhauptstadt Chemnitz-Thema statt, was ich persönlich zum Beispiel total toll finde, weil ich muss sagen, ich mag Chemnitz tatsächlich sehr gerne. Also ich war da jetzt ein paar Mal da und die bemühen sich wirklich, wirklich sehr, sehr doll, so Kultur in diese Stadt zu holen. Und ich finde, man merkt es halt gerade bei so Städten, wo sonst nicht so viel passiert, dass dann die Stadt halt einfach sich mehr Mühe geben muss, damit da Leute hinkommen. Und das ist irgendwie schön zu sehen, dass es auch funktionieren kann und dass nicht Kultur immer auf irgendwie so, ja, irgendwelche, macht es doch mal freiwillig, eure Kultur und wir von der Stadt, wir haben da keine Budgets für und wir machen hier nichts, ne, macht das mal schön selber, dass es da auch irgendwie anders funktioniert und da viele Fördertöpfe immer bereitgestellt werden für kulturelle Förderung. Genau, aber gleichzeitig, wie gesagt, kann man da jetzt in den 3-4 Tagen sich sehr viel Graffiti-Bücher angucken, was ich auch mega cool finde, dass sowas
sind
da
ja,
in Chemnitz stattfindet.
Sind ja nicht nur Graffiti-Bücher. Wenn wir oft mal bei Love and Hate über Dinge reden, ist Autotune auch Hip-Hop oder so, ne? Das lässt sich ganz gut, lasse ich jetzt mal beiseite. Aber ich lese das einmal vor, was bei der Unlock Book Fair, wie das beworben wird. Und kommen Sie und genießen Sie das Markenzeichen von Unlock und einen tiefen Einblick in die Graffiti-Kultur und in die Graffiti-bezogenen Themen wie Urban Exploration, Hobo-Kultur, historische Wandmalerei, Straßenfotografie und Straßenkunst. Also es ist halt nicht nur ist schon mal ganz cool, dass es da weit mehr als nur Graffiti so, ne? Also zumindest gibt es auch Bücher.
Ja. Sorry, erzähl fertig.
Also ich war ja, die Unlock Book Fair war ja im Zuge der Eine Stadt wird bunt Museumsausstellung auch mal an einem Wochenende in Hamburg. Deswegen hatten wir darüber gesprochen. Mhm. Und da war auch die die war sehr vielfältig, sagen wir so. Auch über den Tellerrand des klassischen Graffitis hinaus.
Emma on fire. Hau rein.
Na, was ich so spannend fand, gerade nach unserem Gespräch von letzter Folge, ist, dass sie ja schon irgendwie diese ganzen Unterthemen, die du jetzt gerade genannt hast, Graffiti unterordnen oder sagen, es sind Graffiti-bezogene Themen. Was ich irgendwie auch, also was ich, wo ich, also so historische Wandmalerei, dachte ich mir auch so, okay, was sagt Base da jetzt zu? Ist das Graffiti bezogen? Gehört das zu Graffiti oder nicht? Können wir hier direkt wieder drüber reden, aber
es gibt ja viele Sachen, die sind, man denkt so, oh, das ist von so einem, keine Ahnung, Malerei gemacht, also hier Wandgestalter, so, und dann ist dafür einer, der es halt mit Sprühdose gemacht hat. Wann ist es Graffiti sozusagen? Oder wann ist es Hip-Hop, wann ist es Rap oder wann ist es irgendwas? So, ist das der Mindstate nur, der das zum, also Graffiti ist Graffiti, aber in welchem Bezug zu Hip-Hop? Also es gibt ganz viel, ich glaube, es gibt ganz viel Graffiti ohne Bezug zu Hip-Hop, genau wie es Rap ohne Bezug zum Hip-Hop gibt.
So. Ja, Cosine.
Insgesamt glaube ich, ja, ich habe gedacht, da kommt noch ein bisschen hier, ein bisschen Drama mit rein. Insgesamt Nein. ist es ja aber auch also interessant, dass dieser Markt, habe ich das Gefühl, immer größer wird. Ich wollte am Anfang einen kleinen Witz darüber machen, auch nach deinen Ausführungen. Emma, Print setzt sich also wieder durch, die nächste große Sache, die da kommt. Aber wenn man mal ehrlich drauf guckt, habt ihr auch das Gefühl, dass da einfach viel, viel mehr wieder passiert? Dass schon auch, wahrscheinlich kontinuierlich, und vielleicht ist es ein subjektiver Blick gerade, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass es nicht aufhört, dass man im Zweifel, wenn man möchte, viel Geld für Graffiti-Bücher ausgeben kann.
Ja, aber es ist ja, also Graffiti, erstmal das klassische Graffiti. Da freut man sich. Also Mainz wurde nach 2 Tagen übergemalt. Ich bin froh, dass ich das Bild habe. Und dann gibt es ganz viele Leute, die Bilder sammeln oder bekommen und daraus Bücher machen. Mhm. Und ich glaube, das ist so, hat so eine ganz eigene Dynamik. Dass der Buchmarkt vielleicht, wenn einer sagt, Buchmarkt ist tot, keine Ahnung, aber Graffiti ist, hat so eine, deckt sowas ab, wo die Leute Bock drauf haben. Nico, du hast ja auch ein ziemlich eine große Ansammlung an Büchern,
ja,
wo bestimmt auch einige Graffiti-Bücher, ja, dabei sind. Und dann fragt mal Mirko, also Dime, weil der hat irgendwie dann hoch, keine Ahnung, 20 wie du. Also er hat ja eine Graffiti-Buch-Bibliothek.
Also mein Gedanke dazu ist, glaube ich, dass es ein ähnliches Phänomen vielleicht ist wie bei der Vinyl. Die ist ja auch seit, weiß ich nicht, so 10 Jahren, dass man sagt, okay, die Vinyl kommt wieder. Und also es ist ja auch wirklich so, dass inzwischen als Artist machst du immer eine Vinylpressung von deinem Album, wenn irgendwie das Budget dafür reicht. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Print jetzt auch langsam so ein Phänomen ist, dass Leute halt sagen so, okay, wir wollen wieder zurück zu was Handfestem. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein politisches Ding, dass Leute halt sagen, okay, irgendwo sehen wir uns nach Sicherheit, nach was Handfestem, was bleibt, was nicht super schnell weg ist, gerade weil wir in so unsicheren Zeiten leben, dass das, glaube ich, so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man halt analoge Sachen haben möchte und nicht nur digitale Sachen. Also ja, ich glaube schon auf jeden Fall, dass es ein Trend ist, den man
nicht hyped. Aber nicht so hyped wie Nünü, also wo so Nerds oder nicht Nerds, sondern irgendwelche, nenne ich sie mal Hipster, die einfach nur so, ja, weil es gerade geil ist, ich kaufe mal ein paar geile Schallplatten. So,
aber das ist ja auch schon 10 Jahre vorbei. Also ich glaube, dass sich so in Anführungszeichen Hipster so diese 70 Euro teuren, seltenen Nirvana-Platten dann an die Wand gehangen haben mit einem Nagel durch die Mitte, wo ich ja so, oder irgendwelche Töpfe draus gebastelt habe. Ich glaube, das ist vorbei, die Zeit. Ich glaube, die meisten,
also es gibt ja auch,
sich das tatsächlich so.
Ich habe mit dem einen oder anderen bei der Unlock Bookfair in Hamburg gesprochen und da, es gibt ja auch ganz viele rare aus anderen, also ne, das war, glaube ich, ein spezielles spanisches Graffiti-Buch und da sagte, boah, da muss man suchen. Das ist so Digging, ne? Digging in the Crates, also wo die Leute durch Europa, die ganze Welt pilgern und auf der Suche nach bestimmten Büchern, weil man wusste, die sind gedruckt, 1000 Mal, weltweit verstreut und dann werden die, keine Ahnung, die Buchläden abgeklappert in der Suche nach alten, raren Scheiß. Und das bringt natürlich auch neue Verleger und Buchmacher, bla bla bla, dazu auch neue Bücher zu machen. Mhm. Wenn sie wissen, dieser Digging in the Bookstore, es ist halt real so.
Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja tatsächlich wie bei Platten, mehr oder weniger. Also ist ja schon ein ganz guter Vergleich dann eigentlich.
Also es sind ja auch bei der Unlock Book Fair, also in Hamburg war es so, da waren ja viele, die ihre, wie beim gebrauchte Schallplatten, gebrauchte Bücher verkauft haben. Du konntest ganz viele, das war nicht alles frisches Zeug. Da waren viele richtig coole alte Dinger, die selten auf den Markt kommen und da waren die wie die Geier hinterher.
Was ich mich allerdings frage, ist, ich glaube, dass es da jetzt auch so Bücher gibt, oder ich weiß nicht, wäre jetzt eine These von mir, dass es da jetzt Bücher gibt, muss ja auch ein bisschen daran liegen, dass diese Kultur oder diese Szene ja auch schon eine Weile existiert. Weil also ich habe mir gerade vorgestellt, wie so 18-jährige Sprüheratzen, ich weiß zum Beispiel nicht, ob die jetzt so Bock haben auf so Graffiti-Bücher. Ich glaube, die sind halt so, nee, ich will selber Action machen und irgendwie rausgehen und Sachen machen, so, und was interessiert mich hier, Bilder von irgendwelchen anderen Leuten in einem Buch. So, das heißt, ich glaube, damit da überhaupt dieses Interesse da ist für Bücher, muss ja schon eine gewisse Altersrange, glaube ich, da sein, wo tatsächlich dann auch die Zielgruppe da ist, die Bock haben, sich das irgendwie historisch irgendwie einzuordnen oder zu sammeln.
Ist aber irgendwie ganz logisch, oder? Also, Also ich glaube, in jungen Jahren hast du kein Interesse daran, da willst du ballern und da willst du draußen deinen Namen.
So sehen. Wie die Rap-Atzen.
Ja,
die 18-Jährigen genau das Gleiche. Die scheißen auch auf Vinyl sowas.
Ja. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du vielleicht ein bisschen älter wirst und entweder du hast es selber noch erlebt oder hast eine Wertschätzung dafür gewonnen. Ich meine, das ist heute junge auch Rapper und Rapperinnen gibt, die Tapes machen, liegt ja auch nicht daran, dass die mit Tapes groß geworden sind, sondern weil sie eine gewisse Wertschätzung dem Produkt gegenüber haben, was ja sicherlich aus einem gewissen Kontext oder weiß ich nicht, aus einer Erfahrung oder irgendwie sowas gewachsen ist. Und ich glaube, erstmal ballern und auf die Fresse ist das eine, aber irgendwann merken wir ganz geil, wenn das halt nicht nur Social Media und digital ist, sondern auch was in die Hand hältst. Und dann merkst, okay, Digga, wenn ich davon 100 Bücher mache und die sind cool, dann verkauft die auch jemand, geil, let's go. Dann ist die nächste Auslandsreise finanziert. Fakt ist, und ich glaube, das ist der Mantel um alles, wir haben die alte Leier von es findet überall statt, wird immer selbstständiger, habe ich das Gefühl. Und es ist halt, glaube ich, mittlerweile auch so, dass sich solche Veranstaltungen natürlich auch damit schmücken können und fast auch müssen, finde ich, diese Räume zu schaffen, gerade was du am Anfang gesagt hast, was Kultur angeht. Das Chemnitz ist ein richtiger Ort dafür, ist auch klar. Wichtige Frage halt, die ich noch hätte, wenn dann so ein Buchregal da aufgestellt wird, Base, und da werden dann so Bücher in so Kasten gestellt, wenn man da Hip-Hop draufschreibt, um dann Hip-Hop-Bücher zu suchen, ne? Schreibt man das mit oder ohne Bindestrich?
Ohne natürlich.
Oh, auch aber da muss ich reingehen, weil Dennis Kraus, ehemaliger Chefredakteur der Backspin, hat irgendwann entschieden, Hip-Hop schreibt man mit Bindestrich. Was setzt du Dennis Kraus entgegen an der Stelle?
Ich setze einen Artikel von Tasha Iglesias von der University of California und Travis Harris von der Hampton University. Die haben was verfasst, was bei dem Scholars Compass VCU Universität Virginia, die haben da so eine Reihe, oder da gibt es so eine Reihe, die heißt The Journal of Hip-Hop Studies. Richtig gut, ich habe noch nicht alle runtergeladen. Mhm. Also The Journal of Hip-Hop Studies, da kommt noch ein bisschen mehr, aber in dieser Folge heute, und zwar von den beiden genannten, die möchten oder haben das auch, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, tatsächlich, shame on me, mit einiger Begründung möchten sie, dass Hip-Hop eben ohne Bindestrich geschrieben wird. Mit Bindestrich ist die klassische Presseversion oder wie man sich vielleicht weltweit, keine Ahnung, darauf geeinigt hat. Oder das ist so, wie man sich auf den Geburtstag von Kool Herc's Schwester irgendwie und so. Das ist die Geburtsstunde von Hip-Hop. Was kann man sich auch mit mir streiten oder diskutieren?
Da gibt es keine Diskussion drüber. Das ist August 11,
doch, 1973.
Das. Ja, nein, genau. Das ist genau der Tag, weil Hip-Hop braucht einen Geburtsort, der genau dann stattfindet. Und genau dort muss das gewesen sein, weil es war. Immer sagt er auch mal was.
Richtig. Ich fand das so lustig, als ich das gelesen habe, weil ich habe das gelesen und musste direkt an meine Praktikumszeit denken bei Backspin. Ich habe da so einen Leitfaden für. Ja, quasi wie man was schreibt oder so Community-Richtlinien quasi bekommen.
Aber seine Sachen sind schnell zu Feedback, das war hilfreich, oder?
Das war super hilfreich, war total hilfreich und unter anderem stand da nämlich drin, wie wir als Backspin oder generell, wie die richtige Schreibweise von Hip-Hop ist und zwar mit Bindestrich. Und ich war immer so, okay, habe ich davor, glaube ich, immer einfach irgendwie geschrieben, wie ich Lust und Laune drauf hatte und habe mir das dann so angewöhnt und fand es schon immer ziemlich nervig, weil es schreibt sich nicht schön, vor allem am Handy schreibt sich's gar nicht schön mit Bindestrich, das ist super nervig. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, alle anderen schreiben das auch einfach ohne Bindestrich. So, niemand gibt da einen Fick drauf, diesen Bindestrich da reinzusetzen. Und dann ist auch die Frage mit Bindestrich und muss man da noch hier Leerzeichen dazwischen lassen?
Oder ist, glaube ich, auch egal.
Oder so.
Wir sind ja noch nicht dahin.
Base. Ich will nur zwischendurch, bevor du reingehst, total wichtig, mir einmal zu betonen, Genau das. Wir haben es damals auch aus der Redaktion heraus mit Bindestrich entschieden. Ich war nie ganz eins damit, weil mein eigenes Bauchgefühl es immer ohne Bindestrich geschrieben hat. Und ich dann festgestellt habe, dass ich teilweise auf Tapes und auch in Dokumentationen sogar ohne Bindestrich geschrieben habe, aus dem genau gleichen Gefühl, was finde ich irgendwie cooler. Und ich bin als auch dann in der Rolle, in der ich bin, immer dazu gekommen, ich schreibe es ohne Bindestrich, obwohl Dennis Kraus gesagt hat, ich schreibe es mit Bindestrich.
Hä, aber warum haben wir das, also ist das jetzt
weil mal abgeschafft worden
im Backspin? Ja, okay, aber dann können wir das doch jetzt mal offiziell hier an diesem Tisch entscheiden. Ab jetzt wird es mal geändert.
Ja, deswegen war ja die Überleitung zu Boogie Down Bass, der sagt, wir sind ja auch schon in einer Kultur, die auch an ganz vielen Stellen natürlich davon lebt, dass Menschen Dinge vielleicht mitentscheiden, dass sich Dinge entwickeln, dass auch irgendwie man im Konsens darauf kommt, dass es einfach dahin gibt oder dass einfach Leute sagen, es ist, wie es ist. Und Boogie Down Bass gehört ja auch zu einer Generation, die auf jeden Fall gerne sagt, es ist, wie es ist. Und jetzt hat er auch noch Approval-Material aus den USA dafür dabei.
Ich würde gerne noch mehr auf das, was die beiden wirklich geschrieben haben. Weil die allgemeine Verwendung, die Form mit Bindestrich, ist halt die weiterhin akzeptierte Version und in den meisten Wörterbüchern und Stilrichtlinien der Standard. Aber Tasha Iglesias und Travis Harris, die favorisieren halt die akademische kulturelle Form, also das, was akademisch und im kulturellen Kontext steht. Und das ist, ich lese das mal vor, einige Wissenschaftler und Institutionen wie das Journal of Hip-Hop Studies haben sich für das großgeschriebene Version Hip-Hop entschieden, ohne Bindestrich, um die Kultur und ihre Nuancen besser darzustellen. Und finde ich super, die Idee, das zu trennen, das Hip und das Hop, weil es nicht irgendwie so ein Modewort, auch kann man drüber streiten, aber es gibt ja, wir hätten theoretisch noch ein anderes Thema, wie die Begrifflichkeit Hip-Hop entstanden ist, da hätte KS1 noch was ganz anderes zu sagen und weiß nicht, welchen Ursprung du kennst, Nico, oder du, Emma, aber es das kulturell so zu trennen und dann auch über das Hip und über das Hop sprechen zu können und nicht einfach nur Hip-Hop als einzelnes Wort, sage ich jetzt mal, finde ich ganz spannend.
Mhm, weil das ist ja das Hip und das Hop. Irgendwie.
Aber weiß ich nicht. Also,
interessante Diskussion.
Ich habe das Gefühl, da wird ein bisschen zu viel. Also,
nee, weiß ich. Also KS1 sagt ja zum Beispiel, dass das Hip ist die Knowledge und das Hop ist das Movement. So, ne? So, und dass da so ein bisschen dieser Ursprung herkommt und viele Leute darauf rumreiten, auch wenn ganz viele andere Leute das anders sehen und das aus einem ganz anderen Effekt entstanden sind. Ich mag diese These von KS1. Also, ne?
Aber der MC hat das ja quasi am 11. August 1973 erfunden.
Ja, vielleicht genau. Schon früher so, aber zumindest wurde.
Ich liebe es, wie ich dich
triggere. Wurde diese Begrifflichkeit benutzt.
Ja.
Aber mir ist das fast egal. Ich würde ja nicht einen sagen, du bist kein realer Hip-Hopper, du schreibst das immer mit Bindestrich oder mach doch mal ohne oder so.
Ja, vor allem die Diskussion.
Ich mag trotzdem diesen Ansatz, der da verfolgt wird.
Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum mehr Nuancen einer Kultur abgebildet werden sollen, nur weil da kein Bindestrich dazwischen mehr ist. Also irgendwie, also in meinem Kopf ist es irgendwie genau andersrum, dann findet ja eher eine Trennung statt, oder? Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu weit gegriffen. Ich finde es einfach praktischer, das so zu schreiben, statt da jetzt irgendwie noch eine, weiß ich nicht was, die Nuancen der Kultur reinzudeuten, aber also wenn das eben eine Erklärung ist, ist ja auch fein.
Das ist ein Riesentext nochmal. Ich guck mal, das nächste Mal komme ich nochmal um die Ecke, vielleicht komme ich nochmal mit ein, zwei wichtigen Inhalten. Du sagst, komm mal hier, Emma.
Genau.
Da kannst du es besser greifen.
Genau, Herr Bass, bitte bis zum nächsten Mal Seite 8 bis 12 zusammengefasst haben. Dankeschön.
Aber da sind wir beim Hip und beim Hop. Also ne, bei der Knowledge und beim Movement. Diese beiden Begrifflichkeiten.
Das ist, ich finde das total interessant und ehrlicherweise ist gerade, wenn du sagst, da ist noch so viel Material da drin, Ist es nicht geil, wie mittlerweile über das Ganze diskutiert und auch damit gearbeitet wird? Also wir reden über akademische Schreibweisen. So, eigentlich doch, also ist das cool oder nicht cool? Ich stelle die Frage mal offen.
Man könnte ja sagen, ja, oh, immer diese Studenten, Hip-Hop kommt von der Straße. Ne, so könnte man jetzt argumentieren.
Mit dem Roller durch Sauerland.
Genau. Von ich habe nicht mal einen Marker oder eine Dose mitgehabt. Ich könnte schon abends alles volltecken.
Hip-Hop kommt von der Landstraße. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe ja selber studiert und ich habe ja dann auch meine Bachelorarbeit über, also so quasi in dem Bereich geschrieben, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, was genau das Thema war. Und habe in dem Zuge ja auch sehr viel so wissenschaftliche Texte gelesen in Bezug auf Hip-Hop und Deutschrap und bla bla. Und dachte mir dann auch währenddessen, irgendwie ist es krass, dass sich da Leute so wissenschaftlich wirklich damit auseinandergesetzt haben. Und ich fand dann auch immer super spannend, was waren das überhaupt für Leute? Also ich habe vor allem halt dadurch, dass es sich auf den deutschen Raum bei mir beschränkt hat, vor allem deutsche Literatur gelesen. Und da ist ja sowieso alles noch ein bisschen jünger. Das heißt, auch die AutorInnen waren dementsprechend ein bisschen jünger, die diese Texte geschrieben haben. Und ich habe die dann halt auch gegoogelt, so wer ist das überhaupt? So kennt man die Person, weil man ja doch irgendwie immer das Gefühl hat, so irgendwo in der Szene über Ecken kennen sich ja dann doch irgendwie alle so ein bisschen. Und das waren dann immer Leute, wo, ja, die wirklich einfach nur von der Uni kamen und jetzt gar nicht so wirklich krass in der Szene verortet waren. Also natürlich auch mit Ausnahmen, so eine Heidi Süß zum Beispiel, die veröffentlicht ja auch zigtausend Sachen immer oder auch andere Leute. Aber ja, viele Leute kamen halt wirklich so gar nicht aus der Szene, sondern wirklich aus der Forschung. Und das hat, ich weiß nicht, ich fand das immer ein bisschen seltsam dann tatsächlich.
Ja, aber die beiden in diesem Artikel, die sind auch selber selbst in der
Forschung genau, aktiv. Also, voll, so, also deswegen meine ich
nicht. Will man nicht sagen, nicht nur weil man Student ist, heißt ja noch lange nicht, dass man sagt, du kannst ja gar kein Hip-Hopper sein.
Nee, gar nicht. Also deswegen.
Hip-Hop braucht kein Abitur.
Oder? Ja, self. Nee, ich meine ja auch nicht, ne, nicht alle Leute, aber dass es halt auch welche gibt, die das wirklich rein aus einem wissenschaftlichen und forschenden Hintergrund sehen. Und das finde ich finde es einfach spannend, so wenn man sich damit beschäftigt, ohne da irgendwie selber Teil davon zu sein. Da hat man ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf irgendwie.
Da kann man ja viele Studien drüber machen, also über Hip-Hop allgemein. So, ne? Was da so passiert, welche Dynamiken da entstehen. Da kannst du ja ganz vielfältig mit rangehen.
Wie meinst du?
Naja, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit der Begrifflichkeit oder mit der Kultur an sich, welche Auswirkungen hat die Hip-Hop-Kultur auf die Industrie, bla, auf die Modewelt, auf die, so, du kannst ja mit ganz, ist so oder wie, da kannst du ja ganz viele, ob du, ja, so nur zu sagen, es hat schon ganz viele Leute drüber gesprochen, die quasi, gar nicht über Hip-Hop drüber gesprochen. Also sie haben nicht über Hip-Hop gesprochen, über die Kultur, sondern einfach, was die Kultur oder der Name, die Außenwirkung von Hip-Hop einfach bewirkt hat. Medial, modemäßig, was auch immer.
Es gibt da einen Punkt, den ich ganz interessant finde. Und ihr wisst, ich bin der Freund der Überleitung. Deswegen baue ich mir jetzt eine Überleitung mit Ansage. Und ich mag den Punkt, den du beschrieben hast, Emma, dass man natürlich auf jeden Fall ganz oft durch wissenschaftliche Erhebungen auch Menschen damit in Kontakt kommen mit der Kultur, die es analysieren, wo es manchmal aus Liebe und Passion passiert, manchmal auch aus analytischer Grundlage und dann die Frage nach schon, also hast du überhaupt ist es überhaupt sinnvoll, was du erzählst oder solltest du lieber die Klappe halten? Trotzdem ist die analytische Auseinandersetzung mit dem Ganzen, glaube ich, zielführend, weil es schon dazu führt, dass auch inhaltlich sich vielleicht etwas weiterentwickeln kann, Dinge festgehalten werden, man zumindest an einer bestimmten Stelle Antworten auf Fragen kriegt, die man vielleicht auch nicht gestellt hat, die trotzdem wichtig sind für weiteren Wandel. Und am Ende des Tages sind wir ja in einer Welt unterwegs, die so wissenschaftlich getrieben ist, dass es im Zweifel mal den Approval braucht. So, dass das oder dies vielleicht auch einen Einfluss auf Hip-Hop-Kultur hat, den man irgendwo wissenschaftlich festhält und dann dafür sorgt, dass die Leute da nicht weiter darüber diskutieren. Frage an euch beide. Was würdet ihr sagen, welchen großen kulturellen Impact hatte das Format MP3 für die Hip-Hop-Kultur?
Ich glaube, da kann darf Bass anfangen.
Emma schon raus, MP3, was ist das?
Nein, also passt auf, das Ding ist, ich habe vorhin dieses Thema mir durchgelesen und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen so, was, MP3 gibt es nicht schon immer? es ist nicht so, dass ich MP3 nicht kenne. Ich war einfach nur so, ja, klar, gibt es das noch nicht schon immer. Irgendwann wurde das gefunden, aber irgendwie habe ich halt nicht gedacht, dass das in einer Zeitspanne ist, die jetzt noch nicht so lange her ist. Deswegen war ich da vorhin kurz so, ach krass, ja, in meinem Kopf existiert das einfach schon immer, weil seit ich existiere, existiert MP3. Ich bin mit MP3-Playern groß geworden, habe die ganzen Autofahrten in Urlaub irgendwie damit verbracht, mir diverse Hörbücher reinzuziehen und meine erste Musik darauf gehört. Deswegen also, das war für mich immer ein Medium, was existiert hat. Aber dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, für euch ja dann, warte mal, jetzt muss ich nochmal, ich will hier nichts Beleidigendes sagen.
Wir sind beide über 30, ja, da kannst du nicht viel beleidigen.
Darf ich mal gerade sagen, 30 war es jetzt nämlich, ne? Ja. Ja, okay. Ja, dann bei euch nicht so ganz. Das heißt,
Ja, also sehr, sehr, sehr spannend. Auch weil das Selbstverständnis des Formates und der Impact, den es hatte, bei dir ja gar nicht so dann da war wie der.
Nee, gar nicht.
Und da gehen wir einfach mal noch zurück zu der Ursprungsfrage, Boogie Down Bass, bevor wir dann reingehen. Hat es Impact auf die Hip-Hop-Szene?
Auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall. Es hat ja alles mit der Digitalisierung zu tun und online und alles. Und MP3 ist ja ein komprimiertes Dateiformat. So, und dann, wenn man jetzt ein digitales, die Musik digitalisiert erstmal mit normaler Qualität, dann kam da damals eben Unmengen von Daten zustande. Und dann jetzt vielleicht gar nicht, die MP3 hat jetzt nicht unbedingt die Boombox, den Ghetto Blaster ersetzt oder so. Natürlich gab es den Boombox mit integrierten MP3-Player und keine Tapes und so. Aber gerade die ersten Streaming-Dienste oder da, wo man Musik runterladen konnte, auf eine gewisse Art und Weise hat es jedes Musikgenre, ich kann nur aus dem Rap-Game dann berichten, die Schallplatte wurde digitalisiert oder die ganzen, in den 90ern, die ganzen Rap-CDs wurden digitalisiert und halt übers Internet getauscht. Und das war dann eben im MP3-Format. Also du konntest ja bis heute, Streaming-Dienst ist jetzt, hat das Ganze gekillt so. Aber du hast Tausende von Rap-Alben runterladen können und eben auch in guter MP3-Qualität und dann eben auch schnell, weil das eben komprimiertes Format ist. Ich glaube, das hat den ganzen Weltmarkt durcheinander gerüttelt. Also auch den Markt für illegale Kopien so.
Weil da komme ich
hin. Also den Markt der illegalen Kopien hätte es so online nie gegeben ohne MP3.
Ja, und das ist dann ja das Internet und das ist in meinen Augen, und deswegen war es von mir fast eine rhetorische Frage, ist in meinen Augen einer der größten entscheidenden Faktoren und Multiplikatoren, warum Rap-Musik weltweit so einen Impact hatte. Weil nämlich es nicht nur darum ging, ob du jetzt die eine Platte hast, sondern die ganze Welt hatte Zugang zu allem auf einmal. Auf einem mainly illegalen Weg, Aber auf dem, ich glaube, es ist verjährt, deswegen können wir drüber reden, Emma, dem MP3-Player, mit dem Emma immer in den Urlaub gefahren ist, war bestimmt kein gekauftes Musikstück drauf, sondern alles irgendwo illegal runtergeladen, was einfach Multiplikatoren waren. Und was, glaube ich, dazu geführt hat, dass Künstler auch im Zweifel vor Internet und vor Social Media Wahnsinn da drin, aber eine wahnsinnige Sichtbarkeit bekommen haben. Wenn wir von 30 Jahre ist das alt, und irgendwann kommt Eminem, und ich würde felsenfest behaupten, dass der Erfolg von Eminem auch durchs Internet und durch die MP3s einfach die ganze Welt kennt den. So. Und wenn, keine Ahnung, Mobb Deep oder Gangster schon zu ihrer Prime 5 Jahre vorher das MP3 so zur Verfügung gehabt hätten, vielleicht hätte das noch einen anderen Effekt auf sie gehabt. Aber selbst so hat das dafür gewirkt, dass die ganze Welt und dass auch, keine Ahnung, in der slowenischen Pampa oder in Peru Leute auf einmal Gangster hören konnten, obwohl sie sonst nie den Zugang zu der Platte gehabt hätten, auf der das
Lied drauf ist. Ja. Und die Kids hatten natürlich auch alle MP3-Player. Also natürlich der klassische Walkman. Sony hat den Namen ja lizenziert. Und der Sony hat auch den Walkman wieder als MP3-Walkman rausgebracht. Und also tausende Firmen, alle Tech-Firmen hatten ihre MP3-Firmen, bis den iPod dann von Apple. Und die waren voll mit Musik. Und da war eben halt das komprimiertes Format, auch wenn Apple ein eigenes Format hat. Aber das MP3-Format hat dafür gesorgt, dass man einfach Musik immer dabei hatte. Ja. Und natürlich irgendwie die Kids viel mit Rap denn behaftet. Ich glaube schon, dass da so eine Verbindung besteht, die Walkman-Kids, das sind Rap-Kids sind.
Ja, ich finde es total, ja, finde es total auch irgendwie eine schöne romantische Geschichte am Ende des Tages, weil es vom Fraunhofer-Institut als also da sitzen Wissenschaftler und überlegen sich, ja, das ist eine gute Idee. Musik in den, jetzt quatscht der Laie, Bass, du haust mir gleich in die Ohren, wenn du einfach oben und unten etwas wegschneidest, komprimierst du es und dadurch ist die Größe der Datei kleiner, also ist es einfacher zu transportieren und zu verschicken. Hervorragend, gute Idee. Lass das doch mal so machen.
Genau. Genauso erklärt.
Ah, ja. Dass das Internet daraus quasi wahrscheinlich die größte Kriminalität und eine der größten Massenkriminalitäten der Geschichte gemacht hat, was ja im Prinzip die Musikindustrie auch eigentlich fast in die Knie gezwungen hätte. Zumindest auch viele Künstler. Das ist ja der zweite Teil der Geschichte. Und dann kommen wir dazu, und nehmen wir das Deutschrap-Geschäft einfach, dass die Künstler sich hingestellt haben und gesagt haben, okay, ey, Leute, ist geil, ihr nehmt das, ihr verteilt das. Ich weiß, ihr habt dieses Gratis-Mixtape illegal 100.000 Mal runtergeladen, aber davon kann ich nicht leben. Kauft doch bitte eine Box, wo ich neben die CD noch einen Sticker und ein T-Shirt reinpacke, dann kann ich wieder davon leben. Zack, die Charts erobert. Danke, Fraunhofer-Institut.
Und noch eine andere ganz wichtige Sache. MP3, also die Jahre, wo ich als Digital-DJ unterwegs bin, gibt es natürlich neue Formate, neue Möglichkeiten. Mit dem schnellen Internet kannst du direkt aus Spotify oder anderen Plattformen direkt als DJ auflegen, solange du eine Online-Verbindung hast.
Ja.
Aber unsere DJ-Laptops, jetzt von mir und Dan und vielen anderen tausend DJs auf dieser Welt, die sind voll mit MP3 komprimierter oder Musik. Ja, ja. So. Na, das ist nicht in WAV-Qualität oder wie auch immer, sondern da ging es ja auch los. Als Serato, als Beispiel, als Platzhirsch an digitaler DJ-Konsole. Da sind die Festplatten der Laptops voll mit komprimierter Musik im MP3-Format.
Hätte es so nicht gegeben. Ich war gerade auch am Überlegen, ich glaube, es hat wahrscheinlich auch noch mal was für so diese ganze Sample-Kultur und so gemacht. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man sich das dann eher als Wave oder als MP3 runterlädt, aber ich glaube so am Anfang, um an diese ganze Musik erstmal ranzukommen, bevor du dir das irgendwie von der Platte irgendwie runterziehst, runtersamplest, aufnimmst irgendwie, das Zeug einfach bequem aus dem Internet runterzuladen, ist, glaube ich, schon auch nochmal ein krasser Schritt gewesen für so Beat-Produktionen. Glaube ich. Ich
also komprimiert. Beat
produziert in meinem ganzen Leben.
Keine allgemein, ne? Also so komprimierte Formate ist einfach schon wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr zum Beispiel bei YouTube da vielleicht auch der Fraunhofer-Algorithmus da im Hintergrund werkelt oder irgendwie was abgewandelt ist oder ist ja auch alles komprimiert. Alle Streaming-Dienste ist ja, ob Fernsehen oder Musik oder was auch immer, das ist ja ein komprimiertes Signal. Ob da jetzt der Fraunhofer-Algorithmus werkelt, wie gesagt, das weiß ich so nicht. Oder vielleicht das Institut hatte gesagt, die verdienen ja bis heute an Lizenzen Unmengen an Kohle,
ja,
was sie wieder in die Forschung stecken. Also die tragen vielleicht alle eine Rolex, nee, keine Ahnung. Aber sie stecken halt das Geld, was sie kriegen, Tantiem sozusagen oder wie auch immer, wieder in die Forschung. Und das ist doch super.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja besser, als wenn sich, keine Ahnung, Bushido vor 15.000 Jahren 5 Rolex gekauft hätte. So, ist doch besser, wenn die es in die Forschung gesteckt haben. Ist doch top.
Oder immer noch in die Forschung tatsächlich.
Und immer noch in die Forschung stecken.
Und so ist wieder Geld in die Rap-Klassen geflossen und die Rap-Musik hat die Welt übernommen.
Und so, das Thema abzuschließen, Nico, steht ja in dem Artikel: Der erste Song, der als MP3 gespeichert wurde, war kein Rap-Song. Nur mal so am Rande. Ich lese diesen Satz so, oh, hoffentlich kommt jetzt Run-DMC oder so. Und dann nein, es war Tom Steiner von Susanne Wegen.
Stimmt, ja!
Oh, aber stark auch. Starker Song.
Ja, stark. Finde ich gut. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, MP3. Ihr wisst, wer ihr seid. Wir sind schon bei einer guten Länge dieses Formats und ich möchte ja auch deine Reise strapazen, nicht überstrapazieren, Base, aber du wirst jetzt ja sicherlich gleich dich ein bisschen chillen, ablegen, ein bisschen gemütlich machen. Du hast noch einen Programmtipp für mich, denn ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch schon selber geguckt hast, aber ich habe gehört, es gibt wieder Hip-Hop-dokumentarisch etwas, was wir alle gucken sollten. So, die Social-Media-Kanäle haben mich zumindest damit voll gespammt und immer LL Cool J und immer irgendwelche alten Veteranen, die Geschichten erzählen. Ist das sehenswert?
Ich kenne ja nur die Trailer, ne? Ja. So, wo läuft denn das? Keine Ahnung, irgendwas, was ich mir noch nicht geleistet habe als Streaming-Dienst. Auf jeden Fall gibt es, kommt die noch jetzt? Gar nicht.
Nee, gibt's schon, steht da.
Die läuft
gibt's
schon,
ne? aber US-Zugang
seit einem Monat.
Nur mit US-Zugang, ne? Ja, stimmt. Also, Hip-Hop was born here. Da, ja, du sagst, die Social-Media-Kanäle wurden auch schon geflutet mit LL Cool J als Gesicht für das Ganze. Eine Dokumentarserie zum Thema Hip-Hop von LL Cool J moderiert. Wie steht da so schön in die Serie geht über das hinaus, was man zu wissen glaubt, erklärt LL Cool J, warum Hip-Hop ohne Bindestrich geschrieben werden sollte. Weil in dem Screenshot, den ich gemacht habe, Hip-Hop was born here, ist Hip-Hop auch ohne Bindestrich.
Das wäre super, wenn er uns in der Serie einfach vielleicht die erste Folge lang nochmal das ganze Bindestrich-Thema aufklären könnte. Das wäre
und
das
auch wär toll. In dem Pressetext ist es mal mit, mal ist ohne. Ist
dann wieder, ja, genau.
Ja, wenn wir es
auch. Nein, aber da wollen wir uns jetzt nicht drauf auf. Da wollen wir uns nicht drauf, festlegen, daran wie, was, auch wo. Aber ich glaube, Streaming, ja, amerikanischer Kanal ab Juli.
Ja, ich korrigiere, ich gehe mit rein.
Oder kannst du? Hast du das etwa gefunden? Bei dir? Hast du sowas Schönes?
Schick ja, das mal eine MP3 rüber.
Du kannst das ja irgendwie runterladen und bei YouTube illegal
ich wollte sagen,
hochladen. Als MP3.
Genau, schick das mal als MP3, bitte.
Ja, so, mein
Hörbuch hören.
Wollt ihr das sehen?
Mein Punkt dabei ist so ein kleines bisschen, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe meine Einladung hier gebaut, damit du kurz über das Thema reden kannst, habe es aber genauso wie du im Internet gefunden. Also Social Media irgendwo wurde es mir angezeigt. Und das war die letzte Zeit immer. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, es gibt bei Paramount Plus, auch auf Deutsch, Hip-Hop was born here, in der deutschen Version, wie heißt die deutsche Version, was glaubt ihr?
Oh nein,
Hip-Hop was born hier, hoffentlich.
Hier wurde Hip-Hop geboren, genau. Ohne Bindestrich. Kann man besser machen in meinen Weiß Augen. Ich
nicht. Aber hätte auch schlimmer, es hätte auch schlimmer werden können. Es hätte noch so einen Nebensatz. Hip-Hop wurde hier geboren, aus dem Untergrund in die Charts oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Hätte noch gefehlt, deswegen ist okay.
Ach, guck mal. Das ist alles ein bisschen eigenartig. Ich habe sie gefunden. Hip-Hop was born here. 5 Folgen auf Paramount Plus, dem nächsten Streamingdienst eures Vertrauens. Trailer haben alle gezeigt, 26. Juli. Erstausstrahlung, 22. Juli. So, ich bin so ein bisschen auf der Suche hier des Ganzen. Hab aber nebenbei es, wie gesagt, bei Paramount Plus gefunden.
Wir wären ja nicht bei Love and Hate.
Und da ist es aber seit dem 7. Januar 2025 im System.
Ja. Also wir wären ja nicht bei Love and Hate, wenn ich nicht auch was zu meckern hätte.
Ja, hundertprozentig.
Über diese.
Aber was ich jetzt machen werde hier nach, ich werde es mir angucken und dann werde ich nächstes Mal davon erzählen können.
Ich glaube, da geht es auch wieder nur um Musik, oder?
Klar.
Klar ist Musik der Großteil der medialen Wirksamkeit, was Hip-Hop angeht. Aber bei solchen Formaten wünsche ich mir dann immer, dass man auch da ein bisschen nach links, rechts, oben und unten guckt und was ist mit den B-Boys, was ist mit den Writern. DJs werden hoffentlich da auch stattfinden, aber in dem Text steht, wir werden OGs, zukünftige Ikonen treffen, die Viertel besuchen, Studiosorte, bla bla bla.
Ich habe noch mehr gefunden. Es gibt auch noch How Music Got Free.
Die Links demnächst jetzt bei Backspin, total geil, bei Instagram.
Weil da geht es nämlich darum, da sprechen nämlich unter anderem Eminem und 50 Cent über... Na?
Ah, über MP3 oder was? Und ja, stark. Das ist hier ein Kreis, der sich schließt.
Ey, das macht gerade richtig Spaß. Hier wurde Hip-Hop geworden.
Wir sind hier immer noch beim Podcast, ne, Nico? Also,
ich wollte sagen, Nico, leg deine, holt deine schon nebenher das Popcorn.
Nee, musst du abbrechen?
Ich mache reine Internetrecherche hier an der Stelle.
Ja.
Ich sehe schon, die Folge artet aus heute.
Ja, aber ich nehme mir der ganzen Sache jetzt an. Leute, ich sag's, wie es ist. Ich habe keinen Bock mehr jetzt hier zu quatschen. Ich gucke mir jetzt erstmal How Music Got Free an.
Na klar.
Und dann Hip-Hop wurde hier geboren. Ist das in Ordnung für euch?
Ich und Emma schnacken einfach noch über Mofa.
Über Motorrad. Lass uns das genau so machen, bitte.
Chaotisch, aber schön mit euch heute.
Ja, muss ich auch sagen. Gibt es Hip-Hop-Pläne für euch in den nächsten Wochen? Habt ihr irgendwas vor?
Wenn das hier ausgestrahlt wird, Freitag, in Hamburg ist, was ist das für ein Tag dann? 31. 30. 30. Samstag. Vielleicht kommt das hier am 29., falls Sie das hören. Samstag ist eine Graffiti-Jam, Hamburg-Heimfeld. Und ein cooles Beatmaker-Event im Knust.
Geil.
Ja, ich bin Figup unter anderem da ist und Retro-Gott. Ich hab das gar nicht so auf dem Schirm.
Oh, schade, ich bin nicht in Hamburg, deswegen schöne Grüße.
Ja, ich bin auf meiner ersten Dilte die Veranstaltung am 6.9. Das bin ich mal gespannt. Hab noch nicht viel Ahnung vom Battle Rap, deswegen schauen wir mal.
Ich darf ein bisschen Events auf dem Heroes Festival in Hannover und Freiburg moderieren in den nächsten Wochen. Mal gucken, was das alles wird. Ich bin gespannt. Da wird der Rap-Nachwuchs gefördert. In freundlicher Zusammenarbeit. Freue ich mich drauf. So. Und dann hoffe ich, dass wir es in einer guten Regelmäßigkeit hinkriegen, auch in den nächsten Wochen wieder Backspin Love and Hate aufzunehmen. Wie sieht's aus?
Ich dachte, das ist gesetzt jetzt.
Habt ihr Bock?
In deinem Terminplan.
Na klar.
Du siehst doch, wie chaotisch gut das wird.
Und was ich jetzt als erstes mache, ist, ich brauche jetzt mal kurz deine Adresse. Ich schicke dir jetzt mal so ein Notfallmikrofon für Lightning. Ich brauche das nicht mehr. Schicke ich dir mal. Vielleicht kannst du es mal benutzen. Leute, genau. Backspin Love and Hate. Das war's. Bass steigt auf den Roller. Emma.
Was machst du jetzt?
Wollte ich ja sagen, macht sich jetzt noch ein paar MP3s für ihren MP3-Player fertig.
Das ist der Running Gag. Emma, Don't let the label label you.
Ja, genau. Don't let the label label you. Und ich gucke jetzt Dokus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es war eine Freude.
Tschüss.
Tschüss. Backspin.